Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Manche Themen fordern uns heraus, weil sie sich nicht sofort erklären lassen. Nicht, weil sie irrational sind, sondern weil sie sich zwischen Erfahrung, Gefühl und Haltung bewegen. Mein heutiger Gast arbeitet genau in diesem Spannungsfeld. Sie ist Coach, sie ist Stadtschamanin. Sie lebt in Hannover, mitten im Alltag, nicht am Rand der Gesellschaft. In diesem Gespräch geht es nicht um Glaubensfragen oder Versprechen. Es geht um Überforderung, um innere Ordnung, um Verantwortung und um die Frage, was Menschen heute suchen, wenn sie langsamer werden wollen. Wir sprechen offen, wir sprechen neugierig und wir sprechen mit der Bereitschaft, auch Ungewissheit auszuhalten. Herzlich willkommen, Canan Ak Chabé.
Guten Morgen, lieber André. Ich bin ein wenig aufgeregt und deswegen sieh es mir bitte nach, wenn ich irgendwo vielleicht mal mich verhaspele.
Liebe Canan, das musst du überhaupt nicht sein, denn du bist ein sehr willkommener Gast in meinem Podcast und ich freue mich total, dass du bei mir bist und auch Premiere, mein erster Gast zugeschaltet aus der Türkei.
Ja, das stimmt.
So, das heißt, du bewegst dich nicht nur in Deutschland, du bist international unterwegs und natürlich auch in der Türkei. Und wir hatten uns heute schon so ein bisschen kurz im Vorgespräch ausgetauscht. Das Wetter ist dort besser als in Deutschland.
Sehr viel besser, André. Der blaue Himmel und die Sonne macht es leichter, durch den Winter zu kommen.
Ja, genau. Ja, das ist, also Türkei, wer dort schon mal war. Ich war vor vielen Jahren das erste Mal im Urlaub. In Fethiye kann ich nur jedem ans Herz legen. Ein sehr, sehr schönes Land mit sehr freundlichen Menschen. Liebe Canan, wenn du Schamanismus jemanden erklären müsstest, der noch nie damit in Berührung kam und der vielleicht auch sehr rational denkt, wo würdest du anfangen?
Ich würde sagen, Schamanismus geht nach heutigem Wissen allen bekannten Religionen, Psychologien und Philosophien voraus und ist eine jahrtausendalte Erfahrungswissenschaft. Es ist auf der einen Seite Bewusstseinstechnologie und auf der anderen Seite ein Geheimnis. Alles ist beseelt und belebt. Ich hatte letzte Woche einen Workshop hier und wir haben damit, es kamen Leute aus Deutschland und wir haben einen Jahresauftakt-Workshop gemacht und das Erste, was wir gemacht haben, wir sind zu einem alten Baum gegangen und haben einen Samen gesetzt für das Jahr 2026. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich arbeite immer auch in Parallelwelten. Es gibt ein universelles Netz. Wer die Blume des Lebens kennt, weiß, dass alles mit allem verbunden ist und dass es untrennbar miteinander verbunden ist und sich gegenseitig unterstützt. Heißt auch, dass es um Balance geht, die lebenswichtig ist fürs Überleben der Menschheit.
Und eine Schamanin versteht sich als Begleiterin durch innere Prozesse, heißt das. Sie ist nicht als Heilerin im medizinischen Sinn und nicht als Therapeutin tätig. Das sollten wir vielleicht gleich zu Beginn auch erwähnen.
Unbedingt. Unbedingt, ja. Würde ich das so sagen. Sie ist eine Brücke zwischen der geistigen Welt und der realen Welt.
Und dein Fokus, der liegt auf der Wahrnehmung, auf Sinn, auf Beziehung und Selbstverantwortung. Magst du uns dazu vielleicht etwas abholen?
Also ich löse nicht Dinge für Menschen. Ich mache auch keine Heilversprechen. Ich mache auch kein Voodoo. Ich halte Räume, ich schaffe Räume, in denen Menschen ihre Wahrheit finden.
Und wie können wir uns das in der Praxis vorstellen? Also mit welchen Anliegen kommen Menschen auf dich zu? Wer kommt zu dir? Wie bist du erreichbar? Kontaktiert man dich ganz klassisch über deine Webseite oder wie werden Menschen auf dich aufmerksam?
Menschen werden auf mich aufmerksam über Social Media, über Instagram. Die sehen zum Beispiel Posts von mir, wenn ich Gruppenarbeiten gemacht habe, wie Familienaufstellungen, die ich regelmäßig in Deutschland, in Berlin, München und Hannover anbiete. Und sagen, die Leute sehen immer so glücklich bei dir aus. Was machst du da mit denen? Und dann natürlich auch über die Webseite und vor allen Dingen auch über Empfehlungen. Ich arbeite mit Ärzten zusammen, meistens mit holistischen Ärzten, die ganzheitlich arbeiten. Und für uns ist die Arbeit nicht voneinander zu trennen. Wo die körperliche Arbeit aufhört, fängt meine an. Und wo meine Arbeit aufhört, geht's auf der Körperebene weiter.
Und wann ging das bei dir los, Canan? Dein erster Berufswunsch als Kind, als Jugendliche wird wahrscheinlich ein anderer gewesen sein.
Ja, ich wollte Rechtsanwältin werden.
Ja,
Ich
das ist schon eine
wollte
ganz andere Welt.
unbedingt irgendwie Menschen helfen, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass der Beruf des Rechtsanwalts gar nicht so easy ist, wie ich mir das gedacht habe. Aber los ging es tatsächlicherweise mit meiner Geburt, weil ja man als Schamane oder Schamanin meist auch mit einer Gabe geboren wird, plus der Tatsache, dass meine Mutter schon Schamanin war. Sie kommt aus der Region oben Richtung Russland und das ist die Wiege des Schamanismus. Meine Mutter hat aus dem Kaffeesatz gelesen und Karten gelegt und kurz vor ihrem Tod hat sie quasi so ein Handover gemacht. Hat es an mich weitergegeben. Ich wollte das nicht, habe mich sehr dagegen gewehrt und meine Spirits haben mich dann wach geküsst im Laufe der Jahre.
Das bedeutet dann auch, also entschuldige diese Frage, denn du sprichst ja hier auch mit einem Laien, der mit Schamanismus bisher nicht oder wenig in Berührung kam. Ist Schamanismus denn bis zu einem gewissen Punkt dann auch, ich nenne das jetzt mal ganz übertrieben gesagt, vererbbar?
Also es ist zumindest so, dass man das in der Linie haben kann und dass es dann auch oft weitergegeben wird. Meine Schwester hat zum Beispiel von Anfang an gesagt, ich will damit nichts zu tun haben. Und bei mir war von klein auf klar, ich habe immer die Wahrheit gesprochen. Ich habe Dinge gesagt, die andere irritiert haben. Ich habe in der Schule immer Ärger mit Lehrern gehabt, weil ich sie konfrontiert habe. Und das ist so ein bisschen auch ein Markenzeichen von mir. Ich spreche sehr klar, ich hatte vor 3 Tagen hatte ich einen neuen Klienten, Geschäftsführer, der gerade seine Firma verkauft. Und wir haben eine halbe Stunde gearbeitet und er lächelt mich an und sagt, ich mag deine klare Ansage, bitte mach weiter so.
Ja, wie ist das, was den persönlichen Kontakt angeht? Ist es total wichtig, dass dein Gegenüber auch vor dir sitzt, dass er also physisch anwesend ist, körperlich anwesend ist? Oder geht das auch per Videokonferenz? Ja.
Es geht beides. Also es geht beides sehr gut. Dank Corona ist die Phobie vom PC aufgehoben worden. Und natürlich, wenn ich, sage ich mal, schamanische Heilsitzungen mache, in denen ich anfasse, dann ist es gut, wenn die Klienten bei mir sind. Jedoch kann ich auch Fernheilungen machen, wo sie dann zu Hause sich hinlegen und ich dann mit einem Pendel zum Beispiel die Chakren checke und. Also da gibt es Möglichkeiten, dass man auch auf die Entfernung sehr gut und sehr effektiv arbeiten kann. Du hast vorhin noch gefragt, wo kommen die Klienten her? Also bei mir ist es so, dass ich auch 30 Jahre in der freien Wirtschaft tätig war und somit auch sehr gut die Sprache von Geschäftsleuten spreche. Also ich habe viele Geschäftsmänner, die zu mir kommen, CEOs, Direktoren, Leiter, die meine Art sehr mögen, weil ich die spirituelle Sprache sehr gut übersetzen kann für sie. Und viele sagen dann so, ich habe keine Ahnung, was du machst, was tut gut, mach weiter.
Dann sollte man aber auch eine gewisse Empathie besitzen, natürlich, um sich auf den Gegenüber gut einstellen zu können.
Unbedingt. Also darum geht es eben auch. Ich fange jetzt nicht an, in einer Sprache zu sprechen, die mein Gegenüber überfordert. Ich versuche immer, in eine Richtung zu sprechen, die der andere gut verstehen kann.
Nun bist du ja sehr gut vernetzt, du begegnest sehr vielen Menschen im Rahmen deiner Arbeit. Wie oft begegnen dir Vorbehalte, Vorurteile über deine, darf man eigentlich von einem Beruf sprechen? Ist es eine Berufung? Wie würdest du es bezeichnen?
Es ist eine Berufung, die ich zum Beruf gemacht habe. Definitiv, also so würde ich das ausdrücken. Es ist definitiv eine Berufung, also auch ein Ruf. Ne? Du wirst auch gerufen.
Ja.
Und ich habe dann irgendwann entschieden, das dann vollständig zu meinem Beruf zu machen. Und ja, also gerade wenn die Leute anfangs zu mir kommen, sind sie sehr vorsichtig, dass sie sagen, ja, können wir uns erstmal kennenlernen? Ich weiß ja gar nicht, wie sie arbeiten. Und dann wechsle ich schon mal direkt zum Du und erkläre ihnen, dass meine Arbeit keine Distanz braucht, sondern Nähe. und dass wir auch kein künstliches Wie brauchen, weil das Wie nur eine Distanz schafft und für mich aber auch ein Ausdruck von Respekt ist. Und Respekt habe ich eh meinen Klienten gegenüber.
Ja, Respekt hat ja auch wenig mit der Ansprache zu tun. Ein wertschätzendes Du ist mehr wert als ein oberflächliches Sie.
Exakt. Sehe ich
ja.
Genauso.
Was unterscheidet denn für dich eine, ich hatte das eingangs schon erwähnt, was unterscheidet für dich eine Stadtschamanin von klassischen spirituellen Bildern, die viele im Kopf haben?
Also ich arbeite mitten im Alltag ohne exotische Kulisse in einer urbanen Realität, ohne mich zu verkleiden. Als ich mit meiner Ausbildung fertig war, habe ich mir irgendwann, ich habe das Medizin-Frauentraining gemacht, ich habe das Medizin-Rad gemacht nach Alberto Villoldo und dann habe ich Alberto gegoogelt und dachte so, okay, der trägt immer Jeans und Hemden, der könnte auch auf irgendeiner Cocktailparty sein und ist einer der bekanntesten Schamanen der Welt, hat viele Bücher geschrieben. Und in dem Moment habe ich entschieden, dass ich auf gar keinen Fall anfange, mich zu verkleiden, um irgendwie das zu unterstreichen.
Und als Schamanin, hast du da feste Arbeitszeiten? Ist man da immer gefühlt im Dienst oder gibt es auch einen Moment am Tag, der wirklich nur dir gehört? Und warum ist genau der wichtig für dich?
Also es gibt viele Momente am Tag, die mir gehören. Der Morgen ist mir heilig. Den Morgen beginne ich meist ruhig mit Ritualen, dass ich erstmal atme, meditiere, Kakaozeremonie mache, bei mir selber einchecke, um dann eben auch einen guten Raum zu schaffen für die Menschen, denen ich begegne. Und ich arbeite nicht back-to-back, das heißt, ich mache nicht Termine Schlag auf Schlag, sondern ich lasse immer Raum zwischen den Terminen, damit ich Zeit habe, mich zu reinigen, mich wieder neu auszurichten, um für den nächsten Klienten dann auch 100% da sein zu können.
Du hast das Einchecken erwähnt. Das hat sicherlich auch mit zur Ruhe kommen zu tun, sich auch mal entspannen zu können, offen zu sein. Fällt es uns Menschen zunehmend schwerer, auch diese Ruhe zu finden?
Auf jeden Fall. Also das zentrale Nervensystem ist bei allen, ob jung, ob alt, ich habe auch viele junge Menschen, die ich begleite, besonders nach Corona, sind viele ganz schön abgerutscht und brauchen Halt und Orientierung. Und da geht es tatsächlich auch darum, wie kann ich gute Routinen aufbauen, wo bin ich überfordert. Überfordert bin ich natürlich auch bei so vielen Impulsen, die reinkommen. Jetzt kommt die KI, die AI dazu. Alles wird immer schneller und da braucht es wirklich gute Routinen und eine gute Struktur, um gut geerdet zu sein.
Ja, also auch Eigenverantwortung ist ja ein Kernprinzip deiner Arbeit. Und ganz wichtig, eine seriöse Schamanin, das hast du auch erwähnt, trifft keine Entscheidungen für andere. Sie stärkt Selbstwahrnehmung statt Abhängigkeit. Das ist dir sehr, sehr, sehr wichtig.
Absolut. Ist mir wahnsinnig wichtig. Also ich spüre immer rein, wie ich starte. Manchmal bitte ich die Menschen darum, dass sie mir einen emotionalen Lebenslauf schreiben. Und ich hatte mal eine Klientin, die hatte mir dann geschrieben, also die kam mit einer Angst- und Panikstörung und schrieb mir dann, dass sie 25 Jahre verheiratet ist und seit 20 Jahren einen Geliebten hat. Und dann saß sie vor mir und dann habe ich gesagt, ja, danke für die Offenheit und das ist ja klar, wo wir jetzt hingucken müssen. Es geht hier ja um eine Entscheidung, also entweder oder. Und dann guckte sie mich ganz empört an und meinte so, nee, also so hat sie sich das gar nicht vorgestellt. Und dann habe ich sie angeguckt und meinte, ja, aber wenn ich 25 Jahre verheiratet wäre und 20 ja. Jahre meinen Mann betrüge, dann hätte ich auch eine Angst- und Panikstörung.
Ja, ich glaube, wer das 20 Jahre durchhält, der kann auch noch ein paar Jahre draufpacken. Das also, ist schon auch möglich. Aber ja.
Das war halt der Moment, wo ich gesagt habe, also dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Das passt nicht zu meinem Wertekonzept. Und ich habe viele Kollegen, an denen ich sie weiterempfehlen kann. Das hat sie sehr enttäuscht. Das war aber für mich auch in Ordnung.
Ja, aber das hat ja auch was mit Haltung zu tun. Das bedeutet aber auch, dass du auch mal Nein sagst, wenn zum Beispiel Themen therapeutisch, medizinisch, was weiß ich, suchtfördernd wären. Also wenn es dem Gegenüber nicht gut tut oder dir, dann stehst du natürlich auch zu deiner Meinung.
Absolut. Also es passiert auch hin und wieder, dass ich Menschen aus meiner Gruppe rausnehme, Wenn ich merke, dass sie aus mir eine Mutterfigur machen, dass sie mich überhöhen, dass sie mich zum Guru machen wollen, dann lade ich sie sehr ein, erstmal ihren eigenen Weg noch weiterzugehen, andere Kollegen auszuprobieren, weil ich für sowas nicht zur Verfügung stehe.
Und das geschieht tatsächlich in deinen Sitzungen, in deiner Arbeit?
Unweigerlich. Das passiert unweigerlich, weil du natürlich, ob du jetzt als Schamane, Therapeut oder Coach arbeitest, Menschen projizieren Dinge auf dich. Die Mama, die nicht da war, der Papa, der abwesend war, etc. etc. Also gibt es viel, der Partner, der sie nicht sieht und. Da gibt es viele Möglichkeiten, wo du dann als Projektionsfläche dienst, was auch wichtig sein kann und manchmal auch ist für die Arbeit.
Ja.
Wo aber die Grenzen sehr fließend sind und mir ist es halt wichtig, sauber zu arbeiten.
Liebe Canan, wo endet für dich Glaube und wo beginnt Verantwortung?
Also Glaube ist etwas, was uns trägt. Der Glaube trägt uns zum Beispiel in Zeiten der Krise, wenn wir einen Verlust erleben, wenn wir schwere Zeiten erleben, wenn wir da einen Glauben haben, an dem wir uns festhalten können, da trägt er uns. Und Verantwortung habe ich immer. Also die Verantwortung für mein Leben, für meine Entscheidung, für das, wie ich darauf reagiere, wie ich auf das Leben reagiere oder auf Situationen, auf Menschen reagiere, dafür trage ich Verantwortung.
Glaubst du denn, dass wir Menschen in den vergangenen Jahren eher resilienter geworden sind oder zunehmend vielleicht auch überlastet von den externen Eindrücken, die uns jeden Tag erreichen?
Ich persönlich erlebe beides. Also es gibt Menschen, die ausgestiegen sind, die nicht mehr im Hamsterrad sind oder sich neue Schaffensfelder gesucht haben, eigene Firmen gegründet haben, die ich auch begleitet habe in diesen Gründungsphasen, die dann auch für sich gute Routinen geschaffen haben, mit Meditation angefangen haben, etc., die sehr viel resilienter sind als ihre Kollegen, die vielleicht im Hamsterrad geblieben sind. Gleichzeitig schimpfen zum Beispiel viele über Gen Z. Ich arbeite viel mit Gen Z und ich liebe sie. Das sind unheimlich viele sehr reife Seelen unterwegs, die ein hohes Maß an Resilienz mitgebracht haben, die Eltern haben, die schon sehr bewusst leben. Also es ist eine Mischung aus allem. Ich glaube, es kommt auch darauf an, André, in welchem Umfeld wir unterwegs sind. Jeder hat ja auch so seine Blasen, in denen er sich bewegt.
Ja klar, dazu gehört ja auch, ist man weltoffen unterwegs, mit wem gibst du dich ab? Das ist ja immer so, man kennt ja auch so ein bisschen am Umfeld eines Menschen, an seinem Freundeskreis, wie jemand tickt, finde ich persönlich.
Exakt. Ja, ja.
Aber das passt natürlich auch super zu dir, denn das fand ich sehr, sehr spannend, liebe Canan. Du hast mehrere Semester Psychologie studiert und parallel dein Wissen auch in alternativen Heilansätzen vertieft. Was hat dir diese Kombination über den Unterschied zwischen Verstehen, Begleiten und Heilen beigebracht?
Also als ich angefangen habe, Psychologie zu studieren, war ich unfassbar enttäuscht. Meine erste Stunde in Mathe und Statistik an der Uni Bochum war bei Dr. Wotawa. Der war bekannt dafür, dass er sehr hart ist. Das, was er dort im Hörsaal gemacht hat, ging für mich gar nicht. 150 junge Menschen und der hat so cholerisch rumgeschrien und so in den Boden gestampft, dass er gesagt hat, also von den 150, die hier sitzen, kommen bei mir höchstens eine Handvoll durch. Und da habe ich schon gedacht, ich verstehe, dass man Mathe und Statistik für die klinische Arbeit braucht, aber in meiner Welt kann man eine Seele nicht in eine Tabelle quetschen. Und dann habe ich mir noch ein paar andere Professoren angeguckt und habe gesehen, dass die fachlich vielleicht gut waren, aber menschlich unterirdisch. Und habe für mich erkannt, ich brauche alternative Heiltherapien und habe meinen ganzen Freundeskreis jahrelang damit zugequatscht. Und irgendwann kam ich aus der Pause und hatte einen Zeitungsausschnitt mit einer Anzeige der Deutschen Paracelsus-Schule, dass die Gesundheitsreform geändert wurde 1995 und sie jetzt Heilpraktiker für Psychotherapie ausbilden.
Also das Heilpraktikergesetz wurde damals um die Psychotherapie erweitert.
Exakt, exakt. Und das war mein Moment, wo ich sofort ins Gespräch gegangen bin und kurze Zeit später angefangen habe und somit dann auch eine der ersten Heilpraktikerinnen für Psychotherapie war.
Ja,
Oder wurde.
du gehörtest zu den ersten Absolventinnen tatsächlich dieses neuen Ausbildungsbereichs.
Exakt.
Und dann 3 Jahre später, 1998, hast du dann auch deine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie erfolgreich abgeschlossen.
Absolut, genau.
So, jetzt musst du uns mal kurz abholen, denn es ging ja dann so ein bisschen weiter. Du hast dann nochmal 2 Jahre später, also im Jahr 2000, deinen Master gemacht im, ich muss es jetzt fehlerfrei aussprechen, neurolinguistischen Programmieren, kurz NLP. Das wird vielen von uns nichts sagen. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen herunterbricht, was darf ich denn darunter verstehen?
Ach doch, das sagt mittlerweile vielen etwas. Zu der Zeit, als ich damit begonnen habe, sagte das niemandem etwas. Also ich habe schon in den 80ern, ich hatte Pädagogik-LK in der Schule. Und ich war schon von klein auf immer sehr interessiert an diesen Themen. Und für mich war immer klar, dass dieser klassische Ansatz nach Freud nicht mehr funktioniert, dass die Zeit schneller wird, dass die Menschen schneller werden und dass so eine Psychotherapie 5 Jahre nur reden, 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 dass das irgendwie keinen Sinn mehr macht.
Ja.
Und dieselbe Idee hatten Bender und Grinder, die Gründer vom NLP, in den 70er Jahren. Die sind zu hochkarätigen Therapeuten gegangen, wie Milton Erickson, einem Hypnotherapeuten, zu Virginia Satir, einer Familientherapeutin, und vielen, vielen mehr. Die waren auch bei Leuten wie Walt Disney und haben den Interview tagelang, wie er so seine Sachen macht. Daraus ist dann zum Beispiel das Disney-Modell entstanden. Disney hat 3 Räume in seinem Haus gehabt und immer wenn er eine Idee hatte, ist er in den Raum des Visionärs gegangen und hat visioniert mit der Idee. Dann ist er in den Raum des Realisten gegangen. Wie realistisch ist es, diese Idee umzusetzen? Und dann kam der Kritiker. Und das sind zum Beispiel so Tools. Also NLP ist ein Baukasten, neurolinguistisches Programmieren. Der Name sagt es schon, es geht um Sprache, um das Metaprogramm der Sprache. Also die Sprache wird neu programmiert. Und es geht um einen Baukasten. Der bekannteste, der zum Beispiel NLP weltweit bekannt gemacht hat, ist Anthony Robbins. Den kennt man eigentlich. Und und da geht es um schnelle, gute Tools, die aber auch wieder kritisch betrachtet werden können, weil man so ein bisschen so einen Kasten des Zauberlernings bekommt.
Also und eigentlich so eine Art, so ein Werkzeugkasten eigentlich auch, oder?
Exakt, exakt. Hast du sehr gut zusammengefasst. Und für mich als, sage ich mal, deutsch sozialisierte, gute Deutsche ist ein fundiertes erstmal eine gute Basis wichtig gewesen. Also für mich war klar, wenn ich mein Studium aufgebe, brauche ich irgendetwas, womit ich rechtlich in Deutschland nicht angegangen werden kann, wenn ich mit Menschen arbeite. Viele sind auf dem Markt, haben einfach irgendwelche Ausbildungen, aber die sind dann halt auch immer in so einem Grenzbereich.
Ja, da sind wir so wieder so ein bisschen bei dem Thema Vorbehalte, Vorurteile. Also dieser Werkzeugkasten, das sind dann, korrigiere mich gerne, so Techniken, Methoden, Einstellungen, die wir auch nutzen können, um ja vielleicht wirkungsvoll mit uns selbst, aber auch mit anderen zu kommunizieren.
Korrekt. Und interessanterweise hat der Alberto Villoldo, der von den Schamanen, von den Queros in Peru ausgewählt wurde, als derjenige, der den Schamanismus in den Westen bringen sollte, war lange Zeit mit einer Dame liiert, die NLPlerin war. Und deswegen sind in seinen Tools auch immer wieder NLP-Techniken zu finden. Und gleichzeitig haben die NLPler sich aber auch dem Schamanismus bedient, wie zum Beispiel bei der Timeline. Also ein Schamane hat sich früher hingesetzt und hat quasi sich den Klienten, dessen Leben so vorgestellt wie ein Fluss und so wie wir das kennen, wenn Sturm und Unwetter sind, Bäume umfallen, die das Wasser dann blockieren, deinen Lebensfluss quasi blockieren, haben sie dann versucht, das zu entfernen. Und beim NLP hat man das quasi auf eine andere Form gebracht. Wenn ich jetzt mit dem NLP arbeite und die Klienten bei mir sind, dann legen wir quasi das Leben Also wenn du jetzt bei mir wärst, würde ich sagen, okay, André, was war in den 80er Jahren irgendwie entscheidend in deinem Leben? Brüche, Trennungen, Krankheiten etc. Und dann gehen wir zurück in deine Timeline und überschreiben das. Und dann gehen wir wieder nach vorne. Und so korrigieren wir zum Beispiel Dinge, die vielleicht dich behindern, heute frei zu fließen.
Das heißt im Prinzip, nehmen wir mal an jetzt, das hat ja auch jeder schon erlebt, zum Beispiel ein Todesfall. Ja, man hat vor 20 Jahren einen Menschen verloren, der einem sehr wichtig war. Dann würde man zurückreisen in diese Welt, zurückgehen in diese Welt oder in diese Zeit. Wenn du sagst zurückschreiben, geht es dann auch darum, vielleicht Wunden so ein bisschen zu heilen oder liege ich da falsch?
Danke für deine Frage. An der Stelle würde ich mich jetzt der Familienaufstellung bedienen. Ich bin systemische Familienaufstellerin, die aber auch schamanisch arbeitet. Das heißt, das systemische Feld, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, wir befinden uns da im morphogenetischen Feld. Und das morphische Feld ist sprechend. Wenn ich eine Gruppe habe, also du kommst zu mir und sagst, ich habe den und den dann und dann verloren und konnte mich aber nicht verabschieden. Als Beispiel, deine Oma war dir sehr wichtig und du hast sie sehr geliebt und konntest aber nicht Abschied nehmen. Da sage ich, gar kein Problem. Dann stellen wir dich und deine Oma auf. Das heißt, wir haben deine Ahnen im Raum. Und die Oma hat aber vielleicht irgendwie schon sehr früh ihre Eltern verloren. Dann würde ich zum Beispiel hinter die Oma nochmal Ahnen stellen, die sie stärken. Und in dem Moment, wo die Kraft in die Oma geht, fließt die Kraft auch zu dir. Und du kannst nochmal sagen, was du damals nicht sagen konntest. Und die Stellvertreterin für die Oma wird vielleicht auch Dinge sagen, die dich dann tief berühren. Und somit haben wir quasi ein Final Closure.
Wenn du sagst oder sprichst von, sie sagt etwas, heißt das, dich erreichen auch Botschaften? Oder wie bekommst du dieses Feedback?
Soll ich dir was Verrücktes sagen, André?
Erzähl mal, ich bin offen für alles.
Wenn du irgendwann mal Lust hast, lade ich dich jetzt herzlich ein in meine Gruppe in Berlin.
Ja.
Ich habe ja in Berlin eine Gruppe, also du bist herzlich eingeladen, mal dazuzukommen und das mal zu erleben. Weil das Ding ist, nicht nur mich erreichen die Botschaften, sie würden in dem Fall auch dich erreichen. Die Menschen, also die Physiologie verändert sich, die Tonalität verändert sich und Menschen sprechen Dinge und wissen nicht, warum sie das sagen. Sie sagen Dinge über jemanden, über die Familie von jemandem, den sie nie gesehen und nie gehört haben, nie wieder sehen werden. Und alle sind berührt. Und derjenige, der aufgestellt hat, sagt, das gibt's doch gar nicht. Woher wisst ihr das?
Ja, das hört man ja immer wieder. Du arbeitest ja auch viel mit Symbolen, mit Bildern. Wenn du von Aufstellung sprichst, kann man sich das so vorstellen, dass dann auch diese Person, um die es geht, dass man ein Bild in diesem Raum aufstellt, klassisch, und dann mit dieser Person spricht?
Ich bin an der Stelle erstmal ein Freak. Die Menschen, die jetzt zuhören und zu mir kommen wollen, sollten wissen, gleichgültig, wie viel du schon gearbeitet hast, das interessiert mich nicht. Wenn jemand neu zu mir kommt, fange ich immer mit der Ursprungsfamilie an. Warum? Weil wenn der Baum krank ist und die Blätter braun sind, gucke ich nicht nach den Blättern, sondern nach der Wurzel. Also ich kann an den Blättern so viel rumarbeiten, wie ich möchte. Wenn die Wurzel krank ist, wird da gar nichts passieren. Und genauso ist es mit meiner Arbeit. Ich schaue erst auf die Wurzel und wenn die Wurzel einmal angeschaut ist, danach kannst du dir wünschen, was du möchtest, wo wir hingucken wollen.
Ja, das ist ja wie mit dem Fisch, der stinkt vom Kopf, ja, heißt es ja auch immer so. Das ist,
genau.
Da ist schon was Wahres dran. Du hast auch Reflexionsräume erwähnt. Also es geht auch darum, so ein bisschen, dass Menschen innehalten, vielleicht Muster erkennen und auch innere Ressourcen aktivieren. Wie viele Menschen gegenüber kommen denn zu dir, die völlig ausgebrannt sind?
Viele. Also zum Beispiel jetzt der Geschäftsmann, von dem ich gerade sprach, der ist Ende 30, noch relativ jung, der hat in den 20ern seine eigene Firma gegründet, sehr erfolgreich, viel, viel, viel gearbeitet, überdreht. Und da sind wir bei meinem nächsten Steckenpferd. Ich arbeite seit Jahren sehr stark an den inneren Kindern. Also jeder kennt das Buch von der Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden. Dankeschön an der Stelle an die Stefanie, ich liebe das. Nur das Buch alleine reicht nicht aus. Also wenn jemand ein Thema damit hat und jeder hat ein Thema mit seinem inneren Kind, braucht er meistens Begleitung, um damit überhaupt erstmal in Kontakt zu kommen, um das vielleicht zu heilen. Weil ich frage zum Beispiel meine Klienten immer, was bedeutet Erwachsensein für dich? Und dann kommt ganz schnell Verantwortung, Rechnungen zahlen und dies und das und jenes. Und dann sitze ich da und fange an zu gehen und sage, puh, das ist aber ganz schön langweilig, ne? Sein Erwachsensein. Und dann sage ich, okay, mein kürzester Satz ist, Erwachsensein bedeutet, ich bin in der Lage, mich emotional zu regulieren. Wie viele Menschen kennen wir, die in der Lage sind, sich emotional zu regulieren? Relativ wenig. Wir brauchen nur in die Politik schauen.
Ja.
Oder sonst irgendwohin. Da sehen wir völlig überdrehte Über-Ichs, die irgendwie nur irgendwie in Schwarz-Weiß malen oder ungezogene Kinder, die aggressiv sind oder.
Ja, du betrachtest den Menschen als Einheit aus Körper, Psyche und Emotion.
Ganzheitlich, genau.
Ganzheitlich. Und das heißt, ganzheitlich heißt ja für dich auch nicht, alles erklären zu können, sondern eben auch Zusammenhänge ernst zu nehmen.
Absolut. Und ich bin eben, also ich arbeite mit Ärzten zusammen. Das heißt, dass ich natürlich auch dann entsprechend Empfehlungen ausspreche und sage, meine Freundin, meine beste Freundin, Dr. Nika Arnstadt in München ist holistische Ärztin und die arbeitet mit der Kinesiologie, die kann abtesten und da geht dann beides, die Schulmedizin und die alternative Medizin gehen dann damit rein. Und aus dem Portfolio, also aus diesem Gesamtbild, heilen die Menschen, wir haben viele Klienten gemeinsam, die wir betreuen und haben große Heilerfolge.
Ja, ich habe mir kürzlich auch ein Interview von dir angehört. Da hast du davon gesprochen, nicht Symptome, sondern Ursachen von Chaos, Überforderung und Stress zu betrachten. Woran merkt denn ein Mensch überhaupt, dass er gerade an Symptomen herumdoktert, statt sich, naja, ehrlich mit den tiefer liegenden Ursachen zu beschäftigen?
Also, wenn wir von Symptomen sprechen, dann haben wir vielleicht irgendwie Neurodermitis. Wir haben irgendwas, was sichtbar ist oder irgendwas, was uns wehtut. Gell? Also das ist so das, was häufig kommt. Und dann gehe ich zum dementsprechenden Arzt und der geht genau auf das Thema und verschreibt mir dann im schlechtesten Fall eine Cortison-Creme.
Ja.
Haut ist aber das erste Organ, das größte Organ, mit der ich in der Außenwelt in den Kontakt gehe. Das ist auch mein erster Schutz, den ich habe. Und wenn ich mich vielleicht innerlich nicht geschützt fühle, gestresst fühle, wenn mir Menschen zu nahe kommen und ich mich nicht mehr gut abgrenzen kann, fange ich irgendwann an, über die Haut, über den Körper zu reagieren. Ich liebe den Satz aus Faust, geh du voran, sagte der Körper zur Seele, denn auf mich hört er nicht. Gut, sagte der Körper, ich werde krank werden, dann hat er Zeit für dich.
Ja. Ja, da geht es viel auch um die Körperwahrnehmung. Ja, und der Körper macht sich bemerkbar, das kennt ja jeder von sich selbst. Für dich ist, glaube ich, auch wichtig oder für Skeptiker wichtig, das Ziel ist die Erkenntnis, nicht die Beweisbarkeit in deiner Arbeit.
Ja, also Buddha hat schon gesagt, glaube nichts, was du nicht selber überprüft hast, auch wenn es von mir kommt. Will heißen, ich lade die Menschen ein, mit mir zu arbeiten, ich lade die Menschen in meine Räume ein. Zum Beispiel beim Familienstellen, wenn die da, viele sind wahnsinnig ängstlich, also die gehen lieber zu einer Ayahuasca-Zeremonie, als in eine Familienaufstellung. Und ich sag immer, Familienaufstellung bei mir ist Ayahuasca ohne Ayahuasca. Also es konfrontiert dich halt mit dir und deiner Wahrheit. Und oft ist es ja so, dass Menschen sich abspalten. Und wenn ich mich abspalte, dann fehlt etwas. Und dann bin ich nicht mehr vollständig. Und ich versuche halt wirklich, die Menschen, ja, wieder, wie soll ich sagen, ganz zu machen. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber auch Anteile, die sich abgespalten haben, wieder nach Hause zu holen.
Ja, so eine Familienaufstellung hört sich ja auch so ein bisschen an wie Bundeswehr oder so ein Fußballspiel. Aber das ist natürlich ganz anders gedacht. Liebe Canan, gab es denn einen Moment in deinem Leben, der rückblickend für dich wie so ein Bruch oder ein Wendepunkt wirkt?
Mehrere, André, mehrere. Also ein wesentlicher Moment war der Tod meiner Mutter. Meine Mutter ist vor meiner Prüfung als Heilpraktikerin verstorben, ganz plötzlich. Und als ich fertig war, in den 90ern war das damals noch üblich, da hat man gesagt, man sollte irgendetwas machen, wo man so eine eigene Psychoanalyse macht, also sich selber mal so ein bisschen wirklich noch mal hart rannimmt. Und mir war alles, was in Deutschland war, zu soft. Ich wollte unbedingt Meditation lernen, aber nicht jetzt von irgendjemandem, der jetzt irgendwie, und das gab es damals auch noch nicht, ne? In den 90ern war das noch nicht so en vogue. Und dann habe ich das aber auch wieder allen Freunden erzählt und plötzlich rief eine Freundin von mir an und sagte, geh mal zum Faxgerät. Damals gab es noch Faxgeräte.
Ja, einige erinnern sich.
Ja, genau. Und dann kamen da 13 Seiten bei mir an und da war ein Bericht über ein Forest Monastery in Thailand, also ein Kloster in Thailand, ein Waldkloster in Thailand, was 12-tägige Vipassana-Kurse angeboten hat. Gesagt, getan, ich habe es gelesen, habe sofort angerufen, habe mit dem Mönch telefoniert und war 6 Wochen später dann da. Und das war, also die Canan, die da reingegangen ist, war definitiv eine andere als die, die rausgekommen ist. 10 Tage Schweigen macht etwas mit dir.
Ja, definitiv. Und war dieser Weg dann eher ein Suchen für dich oder ein Gefundenwerden?
Ich beschreibe es so, also mein damaliger Chef, der war völlig empört, dass man das nicht buchen konnte, dass ich dann nur mit einem Rucksack vor der Tür stehen konnte und die dann auch nicht wussten, was mit mir da passiert. Ergo musste ich mich bei meinem Kollegen in Bangkok an- und abmelden. Der ist vorher mit mir essen gegangen. Und als ich zurückkam, hat er mich die ganze Zeit beim Essen angestarrt, weil ich war vorher extrem extrovertiert und laut und sehr redselig. Und dann saß ich so zen-mäßig vor ihm und er hat mich mal angeguckt und meinte so, bleibt das jetzt so?
Ja.
Ich so, nein, auf gar keinen Fall bleibt das so. Aber ich habe gelernt, wie es sich anfühlt, in meiner Mitte zu sein. Und wenn ich sie wieder verliere, kenne ich jetzt den Weg zurück.
Also wer das über sich selbst behaupten kann, der ist doch schon im Leben angekommen, oder?
Das würde ich nicht behaupten. Also es gibt so viele Herausforderungen, die dich immer wieder rausbringen. Und das ist auch das Spannende am Leben. Ne? Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm deine Pläne.
Ja, die er vielleicht auch schon weiß oder für dich plant oder wie auch immer.
Genau.
Gibt es denn Anliegen, bei denen du sagst, wenn Menschen auf dich zukommen, bei denen du sagst, das gehört definitiv nicht in meine Arbeit?
Also deswegen bin ich mir selber dankbar, dass ich den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht habe, weil ich natürlich da gelernt habe zu unterscheiden Psychose, Neurose, Schizophrenie, Depressionen etc. Und sobald es anfängt, klinisch zu werden, bin ich vorsichtig oder nehme den Auftrag erst gar nicht an.
Ja, also ich frage das natürlich auch, weil du bist ja keine Wunderheilerin, du bist keine Wahrheitsverkünderin. Also wenn jemand zu dir kommt und sagt, Mensch, liebe Canan, wie viele Jahre habe ich denn noch auf der Uhr? Wann endet mein Fluss? Oder ich bin leider schwer krank, wie geht es weiter mit dir? Spätestens dann würdest du tatsächlich auch das Gespräch an der Stelle freundlich in eine andere Richtung lenken.
Unbedingt. Und gleichzeitig ist es aber so, dass ich zum Beispiel eine junge Mutter hatte, die mich sehr geliebt hat, die war schwer krebskrank und die hat dann immer sich gemeldet, wenn sie aus dem Krankenhaus kam und hat dann immer gesagt, hey, die haben so schlimme Dinge zu mir, also die haben ihr einfach gesagt, dass sie sterben wird. Und es ging gar nicht darum, dass ich von mir was anderes hören wollte, sondern es ging viel mehr darum, dass sie in meinem Raum sich mehr darauf einlassen konnte, dass sie bald gehen wird. Und dann es geht dann nicht mehr darum, ich mache das weg und heile dich und rette dich, sondern da geht es darum, ich darf jemanden begleiten auf der seelischen Ebene, dass er leichter loslassen kann.
Was macht das mit dir, mit einem? Wie kann man dann nach, ich will jetzt nicht von Feierabend sprechen, aber wie schaffst du es am Abend, diesen Abstand auch zu gewinnen, um nicht traurig schlafen zu gehen?
Also ehrlicherweise macht mich das traurig.
Ja.
Das wäre jetzt vermessen zu sagen, oder das würde dem auch nicht gerecht werden, weil ich bin immer noch ein Mensch. Und das darf mich auch traurig machen. Und ehrlicherweise habe ich solche Fälle selten. Ich bin eher jemand, der sehr, sehr stark ist in Persönlichkeitsentwicklung. Wenn jemand wirklich sich entwickeln möchte, ist er bei mir genau richtig. Wenn der vorankommen möchte, wenn der aufblühen möchte, wenn der in sein Potenzial kommen möchte, dann bin ich da sehr gut drin. Solche Fälle habe ich eher selten und für solche Momente habe ich dann auch Kollegen, mit denen ich eine Supervision mache.
Gut, also du hilfst ja oder holst dir auch Unterstützung, indem du dich mit Gegenüber austauschst, die in einer ähnlichen Situation sind oder die ähnlich unterwegs sind beruflich wie du, sodass man dann auch Hilfe bekommt, die man vielleicht anderen auch gibt im täglichen Miteinander.
Unterstützung, genau. Also ich sag mal, wenn du sauber arbeiten willst, musst du auch sauber bei dir hinschauen.
Ja, richtig. Wie hat denn deine Arbeit nach all diesen Jahren dich selbst verändert, vielleicht sogar unerwartet?
Sie hat mich definitiv ruhiger gemacht. Sie hat mich sehr viel klarer gemacht und auch abwartender. Also ich muss nicht mehr, früher sind Sachen aus mir rausgeplumpst. Also früher ist die Wahrheit einfach so aus mir rausgeplumpst. Und damit habe ich viele Menschen überfordert. Heute habe ich viel mehr Reife und kann unterscheiden, wo der andere gerade ist und was ihm jetzt gut tut. Und ich kann das besser portionieren, dosieren, würde man sagen.
Jetzt sind wir fast schon am Ende unserer heutigen Folge, aber eine Frage möchte ich dir, liebe Chana, noch stellen. Was bedeutet für dich ein gutes, ein stimmiges Leben? Was möchtest du uns allen vielleicht mit auf den Weg geben?
Also für mich bedeutet es, im Kontakt mit mir selbst zu sein, auch dann, wenn es unbequem wird. Weil auch bei mir wird es natürlich hin und wieder unbequem und da ist es wichtig, dass ich dann mit mir selber im Kontakt bleibe. Und das heißt auch, Entscheidungen nicht nur nach äußeren Erwartungen zu treffen, sondern aus einer inneren Klarheit. Beziehungen ehrlich zu gestalten, Grenzen zu achten, dem eigenen Tempo, sprich meinem eigenen Tempo zu vertrauen. Und ein stimmiges Leben ist nicht konfliktfrei. Also auch den Menschen diese Illusion zu nehmen, ein Schamane, ein Therapeut hat alles im Griff, sondern authentisch und ehrlich den Menschen zu begegnen. Und das fühlt sich innerlich ruhig an, weil ich weiß, warum ich so lebe, wie ich lebe.
Also nicht jede Antwort muss sofort vorliegen. Manche Fragen wirken eben auch länger und genau darin liegt ihre Kraft und die lädt auch dazu ein, genauer hinzuschauen auf sich selbst, auf die eigenen Muster und eben auch auf das, was uns wirklich Ruhe oder Klarheit gibt. Deswegen danke, liebe Chananak Chabé, für deine Offenheit, deine Differenziertheit, die ja auch sehr wichtig ist, und deine klaren Grenzen. Und ich danke auch euch fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat oder einfach einen Moment der Stille geschenkt hat, dann hat sie ihren Zweck erfüllt. Liebe Chanan, alles erdenklich Gute weiterhin für dich. Ein langes Leben, einen Fluss, der nie endet, wenn ich das so sagen darf. Und ich freue mich, wenn wir uns bald auch mal persönlich, dann auch gerne in Berlin sehen. Deine Einladung nehme ich sehr gerne an und wünsche dir alles, alles Liebe.
Herzlichen Dank, lieber André. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt bei dir hier in deinem Podcast. Danke für die Einladung und natürlich auch alle guten Wünsche zurück zu dir. Und danke, liebe Hörer, für eure Aufmerksamkeit.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.